Ja, ich begrüße euch auch von dieser Stelle. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Ich muss sagen, ich hoffe, ich halte die Predigt durch. Nicht, weil ich vielleicht das nicht vernünftig vorbereitet habe, sondern ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. 2 Wochen Krankheit liegen hinter mir und meiner Familie, von der ich ganz lieb grüßen soll. Die liegen noch flach zu Hause, zumindest ist meine Frau. Und wenn ich hier so in die Reihen schaue, geht es, glaube ich, dem einen oder anderen Ratzeburger ähnlich wie uns. Krankheit, ich hoffe, Weihnachten sind wir alle wieder fit. Ich möchte vor der Predigt mit uns gemeinsam beten. Ja, Herr, hab Dank dafür, dass wir heute Morgen hier sind. Hab Dank dafür, dass wir auf dein Wort hören dürfen. Hab Dank dafür, dass wir uns in Frieden und Freiheit hier versammeln können. So öffne jetzt unsere Herzen für dein Wort, Herr. Amen. Ich habe hier mal meinen Ehering vom Finger genommen. Keine Sorge, es ist alles gut. Nur um ihn einmal zu zeigen, so ein Ehering, ja, da darf man keinen Zweifel haben. Endgültig heißt das, bis dass der Tod uns scheidet. Der Pastor der Kieler Gemeinde, die meine Frau und ich eine Zeit lang besucht haben, die hat mal eine Geschichte von einem Traugespräch erzählt. Bei diesem Traugespräch haben dann beide, die sich verheiraten wollten, gefragt, oh, bis dass der Tod uns scheidet, können wir dann nicht lieber eine andere Formulierung wählen, die nicht so endgültig ist. Da ist der Zweifel noch da. Vor vielen Jahren war ich einmal in einer Beziehung und da gab es so viele Baustellen, so viel Streit, so viel Verwerfung. Trotzdem, weil man schon so lange zusammen war, stand immer dieses Thema im Raum, heiraten wir jetzt eigentlich? Und dann kommt der Zweifel. In diesem Fall bei mir ganz begründet, aber manchmal kommt er auch ganz unbegründet. Auf einmal stellen sich diese Fragen und man weiß nicht so richtig weiter. Alles, was man durchdacht hat, wo man die Argumente abgewägt hat, wird auf einmal in Frage gestellt. Kennst du dieses Gefühl? Ich bin mir ganz sicher, dass du es tust. Die Mutter von meinem Patenkind hat mir von ihrer Freundin erzählt, die hatte geheiratet, die wollten gerne Kinder haben und hatten sich jetzt kurze Zeit nach der Hochzeit für viele 100.000 Euro ein Haus gekauft. Ein Tag nach der Unterschrift überkommen dem Ehemann die größten Zweifel seines Lebens und er war weg. Der Zweifel als äußeres Zeichen, in diesem Fall dessen, dass innen drin schon lange irgendwas gewesen sein, irgendwas gegärt haben muss. Und es gibt kein Wesen auf diesem Planeten, das so große Wahlmöglichkeiten hat wie wir Menschen. Das bringt uns voran, das ist gut. Und doch ist es auch der Fluch unserer Existenz. Was, wenn die Entscheidungen, die ich getroffen habe, falsch sind? Was, wenn ich meine Lebenszeit vergeudet habe und auch mein Geld? Was, wenn ich den falschen Partner geheiratet habe oder die Gründe fürs Alleinesein falsch waren? Was, wenn vielleicht auch mein Glaube gar nicht richtig ist? Mein Christsein mir eigentlich mehr Schaden als Nutzen gebracht hat? Harte Fragen, die doch aber so selbst von Menschen in der Bibel auch gestellt werden. Ich möchte uns den Predigttext von heute vorlesen aus Matthäus 11, die Verse 2 bis 11 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Die Frage des Täufers lautet hier die Überschrift. Johannes, der Täufer, hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihnen zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Als die Männer wieder gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menge und fing an, zu ihnen über Johannes zu sprechen. Was wolltet ihr euch eigentlich ansehen, als ihr zu ihm in die Wüste hinausgingt? Fragte er sie. Ein Schilfrohr, das sich im Wind hin und her bewegt? Nein. Was wolltet ihr denn sonst dort draußen sehen? Einen Mann in feiner Kleidung? Ihr wisst doch, die fein gekleideten Leute sind in den Palästen der Könige zu finden. Was wolltet ihr also sehen, als ihr hinausgingt? Ein Propheten? Ja, ich sage euch, ihr habt einen Propheten gesehen und noch mehr als das. Johannes ist der, über den es in der Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dir vorangehen und dein Wegbereiter sein. Ich sage euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. Und doch ist er selbst der geringste im Himmelreich größer als er. Mit Matthäus 11 wird uns hier eine unerhörte Geschichte präsentiert. Jesus sagt es selber, das ist der größte, der wichtigste Mensch, der jemals gelebt hat. Und was ist los mit ihm? Er scheint Zweifel zu haben. Johannes tritt als Täufer auf, als Bußprediger. Er hat, ähnlich wie Jesus Jünger, verkündigt Gottes Wort und ruft die Menschen zur Umkehr auf. Er sagt den Menschen, dass bald der Retter auftreten wird, der im Alten Testament angekündigt wurde. Daran glaubte Johannes ganz fest. Ich frage mich heute, was muss das für ein Mensch gewesen sein, der Johannes? Der ist in der Wüste, ganz alleine, die Bibel berichtet, dass er ein bisschen bizarr aussah, mit seinem Kamelhaarmantel, und er schimpft mit den Leuten. Er kritisiert sie. Er stellt ihr Leben in Frage, und trotzdem muss er und vor allen Dingen seine Worte solche Kraft gehabt haben, dass die Menschen tagelang durch die Wüste marschiert sind, um Johannes zu hören. Heute würden viele Leute vielleicht sagen, ja, ein Guru, ein Sektenführer, ein Verführer. Damals wie heute gilt, einen falschen Propheten erkennen wir daran, ob er der Bibel Sachen hinzufügt oder wegnimmt. Johannes tat beides nicht. Er predigte die Heilige Schrift, aber auf so inspirierende Art und Weise, dass die Menschen sich von ihm taufen lassen wollten, um symbolisch deutlich zu machen, ab heute richte ich mich ganz auf Gott aus. So wirkt Johannes der Täufer einige Zeit in der Wüste und am Jordan. Und eines Tages kommt ein junger Mann zu ihm. Es ist Jesus aus Nazareth. Jesus ist aber nicht gekommen, um seine Sünden zu bekehren, sondern Jesus lässt sich taufen als Zeichen, dass jetzt seine Mission beginnt. Jetzt geht es mit Jesus los. Im Markus-Evangelium wird uns ganz eindrücklich berichtet, wie das aussah. Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und im Johannesevangelium erklärt Johannes der Täufer selbst, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabkommen auf ihm und auf ihm bleiben, gemeint ist Jesus. Ich kannte ihn bis dahin nicht, aber der mich gesandt hat, damit ist Gott gemeint, und mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, hatte zu mir gesagt, der, auf den du den Geist herabkommen siehst und auf dem er bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich nun mit eigenen Augen gesehen und darum bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Der Predigttext des heutigen Sonntags setzt einige Zeit später an. Nach wie vor ist Johannes unterwegs, predigt, tauft Menschen, ruft zur Buße auf und weist auf Jesus hin, den er ja selbst erlebt hat, wo er ja selbst erfahren hat, wie der Himmel aufgegangen ist und wie eine Stimme vom Himmel geschah. Auch Jesus zur gleichen Zeit zieht weiter umher, hat auch Jünger, predigt und heilt. Und beide, sowohl Jesus als auch Johannes, nehmen kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, Unrecht, Ungerechtigkeit und den Machtmissbrauch der Herrschenden anzukreiden. Eines Tages hält Johannes eine Predigt und kritisiert den Marionettenkönig Herodes. Der hatte seine erste Frau verstoßen und sich danach einfach die Frau seines Bruders genommen. Weil Johannes das kritisierte, ließ Herodes Johannes ins Gefängnis werfen. Ganz interessanter Nebenfakt, spannend, wie viele Parallelen es auch zu den Herrschern in der heutigen Zeit gibt, die ja auch willkürlich die Leute ins Gefängnis werfen lassen, die die Wahrheit sagen und ihre Herrscherpraxis kritisieren. Was im Gefängnis mit Johannes passiert, wissen wir nicht genau. Wurde er gefoltert? Wurde er gut versorgt? Was ging in ihm vor? Was hat er in dieser Zeit im Gefängnis gedacht? Keine Ahnung. Wir erfahren nur, dass Herodes tatsächlich immer mal wieder Johannes auch noch zu sich kommen hat lassen, weil er es dann doch irgendwie gerne gehört hat, was Johannes gepredigt hat. Wir wissen aber, dass Johannes auch in dieser Zeit noch Jünger hatte, die ihm die Treue hielten. Und es sind genau diese Jünger, die diese Fragen hier übermitteln. Die Jünger von Johannes sollen Jesus fragen, bist du, auf den wir warten, oder kommt da noch jemand? Die meisten Ausleger dieser Stelle sehen den Zweifel und die Unsicherheit von Johannes tatsächlich in seinem Gefängnisaufenthalt. Und wahrscheinlich mag sich Johannes doch solche Fragen gestellt haben. Ist Jesus jetzt tatsächlich der Retter, auf den wir warten? Wenn ja, wieso herrschen mit Herodes und den Römern immer noch die Gewaltmenschen? Wenn Jesus wirklich der versprochene Retter ist, warum scheint die Finsternis noch so viel Macht zu haben? Wenn Jesus wirklich der versprochene Retter ist, wieso verrotte ich in dieser Zelle? Und wieso, und das ist vielleicht das Schwerste, habe ich keine innere Sicherheit darüber, dass Jesus wirklich der Retter ist? Diese Fragen, vermute ich, mögen Johannes bewogen haben und die kenne ich auch von mir selber sehr gut. Fragen, die meine Unsicherheit, mein Zweifel im Hier und Jetzt in den Fokus nehmen. Interessant ist, dass wir damit erstmal nicht allein sind. Wir sehen ja, ein Glaubensvorbild wie Johannes hatte auch diese Fragen. Ich darf diese Fragen stellen, sie sind nicht verboten. Die Bibel selbst gibt Raum dafür. Wir finden in der Bibel tatsächlich alle möglichen Arten von Zweifel. Zweifel am Glauben selbst, Zweifel an mir, Zweifel an meinen Taten, Zweifel an den Verhältnissen, in denen ich lebe, aber auch Zweifel an dem Volk, zu dem ich gehöre. Ich möchte heute mit uns mal so den Fokus auf drei Arten von Zweifel legen, die, glaube ich, besonders wichtig sind in der heutigen Zeit. Zweifel durch Angst, Zweifel durch Verwirrung und Zweifeln, ohne es zu merken. Wir leben heute in einer Zeit der Angst. Die Umfragen, die so gestellt werden, Allensbach, INSA und so weiter und so fort, zeigen uns, dass die Menschen immer größere Zukunftsängste haben, vor allen Dingen bei Jüngeren. Ich bin ja nun mal als vom Beruf her auch Lehrer, ich kriege das mit und jeder, der mit jungen Menschen zu tun hat, weiß, da sind ziemlich viele Ängste. Angststörung ist ein modernes Phänomen, mit dem die Psychologen heute zu tun haben. Die Welt mit allen ihren Problemen macht uns heute wieder ganz besonders viel Angst. Und auch wir als Christen haben Ängste, auch nochmal andere als Menschen, die vielleicht keinen Glauben haben. Was wird denn aus unserem Land, aus Deutschland, wenn kaum noch jemand glaubt? Was bedeutet es für die christlichen Werte, wenn niemand mehr zur Kirche geht, keiner mehr einen Bezug zum Glauben hat? Was wird aus uns? Und auch ganz persönlich, was wird eigentlich aus meinen Lieben, aus meinen Angehörigen, Freunden und Familie, die gar nicht zu Jesus gehören? Über den Jünger Petrus wird im Neuen Testament berichtet, wie er mit den anderen Jüngern nachts im Boot unterwegs war. Da kommt auf einmal ein kräftiger Sturm auf. Sie haben Angst. Noch größer wird ihre Angst, als sie sehen, da kommt jemand übers Wasser auf sie zu. Na, erkennen sie aber, es ist Jesus. Petrus spricht in dieser Situation: Wenn du es bist, Herr, dann lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Jesus sagt: Komm. Petrus geht einige Schritte, aber dann lesen wir im Matthäus-Evangelium: Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Die Angst lähmt und stärkt den Zweifel. Wie viele Christen, wie viele von uns, wie häufig habe ich mich auch schon zurückgezogen von der Welt und von der Gemeinde? Wie viele fürchten sich, ihr Christsein gerade in dieser Zeit zu leben? Und wie viele haben aufgegeben? Die Angst treibt Menschen und leider auch uns Christen in extreme Richtung und weg von Jesus. Dabei gibt es im Alten und Neuen Testament kaum eine andere Aufforderung so häufig wie: Fürchte dich nicht. Ein zweiter Zweifel ist, glaube ich, heute von ganz großer Bedeutung. Anfang der 2000er Jahre, als es mit dem Internet losging, ich weiß noch, ich war ganz wild drauf, dass mein Papa zu Hause endlich ein Modem installiert und wir surfen konnten, da war eine gewisse Euphorie da. Jetzt ist die Zeit des Wissens und jetzt ist die große Zeit der Demokratisierung da. Endlich kann jeder Mensch sich fortbilden. Endlich werden die Menschen demokratischer und gerechter, weil man ja auf alles Wissen zurückgreifen kann, weil man über Social Media sich austauschen kann, Demokratie fördern kann und so weiter und so fort. 20 Jahre später wissen wir, diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Eher im Gegenteil. Heute müssen wir schmerzhaft feststellen, dass es eine unübersichtliche Masse an Meinungskanälen und Stimmungen gibt, die uns verwirren, uns manipulieren und uns auch radikalisieren. Natürlich gibt es viele tolle Möglichkeiten des Internets, gerade auch für die Verbreitung des christlichen Glaubens. Zugleich, wie viele Zweifel werden hier gesät? Weil jede Meinung, und ist sie auch noch so besonders, auch so abwegig oder exotisch, ihre Bühne und ihre Follower bekommt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe es bei mir selber schon gemerkt, wie mich Medien beeinflussen. Wie ich erst das eine denke und glaube und dann auf einmal wieder das Gegenteil, nur weil ich ein entsprechendes Video gesehen habe oder einen Podcast gehört habe oder was auch immer. Wir sind so häufig verloren im nicht versiegenden Strom von Meinungen und Eindrücken. Jesus warnt uns im Matthäus-Evangelium. Dort sagt er in Kapitel 7, Vers 15: Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Gerade die Bibelerkenntnis von uns Christen und unser Bekenntnis zu Jesus ist heute herausgefordert. Ein kleines Beispiel dazu. Die islamische Dawa-Praxis, das bedeutet im Prinzip Missionieren auf Islamisch, erreicht heutzutage über YouTube Millionen von Menschen, allein in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Dort treten versierte islamische Theologen auf, die mit Bibelzitaten, nicht mit Koranzitaten, den Menschen weismachen wollen, dass Jesus nur ein gewöhnlicher Prophet sei und dass die Bibel verfälscht ist. Wie viele Millionen Menschen hören das? Und auch im frommen Bereich halten immer mehr Lehren Einzug, die die Grundfesten des Glaubens in Frage stellen. Alles ermöglicht und unterstützt von den Möglichkeiten des Internets. Das ist verwirrend und das führt zu Zweifeln. Die gefährlichste Art zu zweifeln, meiner Meinung nach, ist aber die, wo wir zweifeln, ohne es zu merken. Mose führt das Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten heraus, hinein nach Kana ins verheißene Land und relativ am Ende seines Lebens hält Mose eine eindringliche Predigt. Dort sagt er Folgendes: Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, es dir zu geben, große und schöne Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voller Güter, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Brunnen, die du nicht ausgehauen hast, und Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du nun isst und satt wirst, so hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat, sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen. Der für christliche Gemeinden verheerendste Eindruck der Corona-Zeit war doch dieser: Es geht irgendwie doch auch ohne Gemeinde. Es geht doch auch irgendwie ohne Gottesdienst. Das war kein krasser Abbruch, keine Erosion, sondern es war ein leises, stückhaftes sich verabschieden. Der Glaube wurde schlicht vergessen. Zwischen den Alltagssorgen, dem Beruf, dem Heimwerken im und am Haus, der Gartenarbeit, den Hobbys, der Familie und den Freunden. Keiner hat etwas gemerkt. Auf einmal war es weg. Ein kaum wahrnehmbarer Zweifel hat sich seine Bahn gebrochen. Gerade weil er so schleichend und indirekt ist, hat keiner gemerkt, was passiert, und viele sind auf ihn hineingefallen. Wo verliere ich, wo verlierst du, Jesus, schleichend aus dem Blick? Wo gehen die Alltagsgeschäfte vor? Egal, ob du solche Formen des Zweifelns selbst schon erlebt hast oder andere, wie zum Beispiel Johannes, der ja durch persönliches Leid anfing zu zweifeln. Wir alle können von dem Predigttext heute lernen, wie man Zweifeln am besten begegnet. Die erste wichtige Hilfe, die uns der Predigttext von heute gibt, lautet: Fragen stellen und dranbleiben. Johannes tut in seiner Situation in der Gefängniszelle das einzig Richtige, was man hier machen kann. Er wendet sich direkt an Jesus. Er bleibt nicht mit seinen Zweifeln und Gedanken allein. Ich bin mir ganz sicher, dass Johannes sich alles Mögliche überlegt hat. Vielleicht hat er sich eine kleine Pro- und Kontraliste angelegt und sagt: Ist er jetzt der Retter oder ist er es nicht? Er ist alles durchgegangen, die Zweifel blieben. Wer die Kontrolle über seine Gedanken verliert, sollte sich schleunigst an Jesus wenden. Ich bin mir sicher, dass auch heute vielen Menschen, uns allen auch als Gemeinde, extrem geholfen wäre, wenn wir es so tun würden wie Johannes. Uns direkt an Jesus wenden. Vor einiger Zeit gab es im christlichen Bereich, vor allen Dingen unter jungen erwachsenen Menschen, eine Umfrage. Die wollte wissen, warum hören Menschen eigentlich auf zu glauben? Warum ziehen sich Menschen aus Gemeinden zurück? Die Ergebnisse waren erwartungsgemäß vielfältig. Mal waren es starre moralische Gesetze einer Gemeinde, manchmal die etwas verkrusteten Strukturen, dass es altmodisch war. Häufig war es enttäuschte Liebe, ungesunde Machtstrukturen oder unbeantwortete Glaubensfragen. Und ich erlebe das leider immer wieder, dass viele Menschen an dieser Stelle den Schlussstrich ziehen und sagen: Ich habe ein Problem mit dem Glauben, ich habe Fragen, die kann mir keiner beantworten, meine Gemeinde stört mich oder mich stören die Strukturen oder was auch immer, und leider bleiben an diesem Punkt zu viele Menschen stehen, ziehen hier einen Schlussstrich und sagen: Das mache ich mit mir selber aus, das entscheide ich selber, ich weiß doch, was ich möchte und was ich nicht möchte. Ich glaube, das ist häufig auch der Weg, um der Konfrontation zu entgehen. Wer Zweifel hat, der soll es so tun wie Johannes und sich an Jesus wenden. Der soll kämpfen um eine Antwort, der soll Fragen stellen, der soll auch gerne kritische Fragen stellen. Denn eine Gemeinde muss auch den Raum geben, um kritische Fragen zu stellen. Aber in all dem kann nichts das ersetzen, was ich persönlich mit Jesus habe. Die gemeinsame Zeit des Hörens, des Betens, des Bibellesens. Das hilft durch Zweifeln durch. Jesus wird mir eine Antwort geben. Für mich zu meiner Zeit. Der zweite Punkt, der hier in dem Predigttext vorkommt, wie Johannes geholfen wird, Jesus und sein Zweifel zu überwinden, ist auf Gottes erfülltes Wort blicken. Wer die Antwort von Jesus sich vorhin einmal genau durch diesen Gehörgang hat gehen lassen, der wird gemerkt haben, Jesus gibt hier nicht einfach nur das wieder, was er tut. Er sagt ja, Blinde werden sehen, Lahme werden gehen, Tote werden auferstehen, Armen wird das Evangelium verkündigt und so weiter und so fort. Das beschreibt nicht nur, was Jesus tut, sondern es ist ein großes Zitat aus dem alttestamentlichen Buch Jesaja, was Klaus ja auch schon in der Einleitung hier zitiert hatte. Das Auftreten, das Wirken und Reden von Jesus erfüllt die Vorhersagen des Alten Testaments. Das ist es, was Jesus Johannes hier mitteilen lässt. Ich glaube, wir haben diese Art der Gottesrede heute weitgehend aus den Augen und den Ohren verloren. Häufig ähnel ich in meinen Zweifeln und Fragen den Nichtchristen. Ich wünsche mir eine innere Sicherheit, ich wünsche mir eine besondere Erfahrung mit Gott, ein tolles Zeichen, das mir jetzt Gewissheit gibt. Manch einem wird das geschenkt, aber den wenigsten. Die Frage, die uns umtreiben sollte, ist, was, wenn mir nicht die absolute innere Sicherheit geschenkt wird? Was, wenn mir nicht ein Zeichen vom Himmel geschenkt wird oder eine besondere Erfahrung mit Gott? Das erfüllte Wort Gottes ist für das jüdische Volk und für die Gemeinde immer ganz zentral gewesen. Nur so konnten die Jüngerinnen und Jünger damals überhaupt erkennen, dass Jesus kein Betrüger und Lügner ist, sondern der versprochene Retter, eben weil sich in und an ihm die Vorhersagen des Alten Testamentes erfüllten. Und nur so verstanden die ersten Christen nach Himmelfahrt überhaupt, warum Jesus sterben musste. Naja, weil das in Jesaja 53 angekündigt wurde, wo es heißt, dass der Gottesknecht leiden muss und für die Menschen stirbt. Und wir heute? Manch einer von uns, und das Gefühl kenne ich von mir selber, wird irre an diesen Zeiten, in denen wir leben. Es gerät ja alles ins Wanken, die Wirtschaft, die globalen Konflikte, die Gesellschaft, die Werte und auch der Glaube. Und auch hier gilt, wer in Gottes Wort zu Hause ist, der weiß, dass vieles von dem, was wir heute erleben, so kommen muss. Jesus selbst hat es angekündigt. Wer es genauer wissen will, lese mal Matthäus 24 nach. Bei all dem ist aber eine Sache klar und sie ist auch immer klar gewesen und wird es auch immer sein. Gott hält sein Wort, das ist der sichere Standpunkt, auf dem wir stehen dürfen. So darf unser Vertrauen in Gott auch größer sein als die Ängste, die du und ich, die wir alle immer wieder haben. Gottes Wort ist zuverlässig und es erfüllt sich, gerade jetzt, auch heutzutage in unseren Tagen. Darauf dürfen wir vertrauen und merken, wie unser Zweifel gerade in diesen zweifelhaften Zeiten kleiner wird. Trotz seiner Zweifel bleibt Johannes dran. Das verdeutlicht Jesus in diesen Versen 7 bis 11, um die ich mich ehrlich gesagt heute nicht ganz so genau gekümmert habe. Johannes zweifelt und doch setzt er seine Mission fort, auch aus dem Gefängnis heraus. Er bleibt kantig und unangenehm, gerade für die Mächtigen. Aber gerade weil er kein Blatt vor den Mund nimmt, weist er auf den hin, auf den sich alle Hoffnung richten. Gerade weil er nicht von der Wahrheit Jesus selbst lässt, bereitet er den Weg für die Menschen, dass sie verstehen können, wer diese große Hoffnung ist. Ich habe zum Abschluss für uns eine kleine Geschichte, die diesen Hoffnungsaspekt deutlich macht und das gerade in einer Zeit, die von vielen Zweifeln und Ängsten geprägt ist. Die vier Kerzen. Am Adventskranz brannten vier Kerzen. Draußen lag Schnee und es war ganz still, so still, dass man hören konnte, wie die Kerzen miteinander zu reden begannen. Die erste Kerze seufzte und sagte, »Ich heiße Frieden, mein Licht gibt Sicherheit«, doch auf der Welt gibt es so viele Kriege. Die Menschen wollen mich nicht. Ihr Licht wurde kleiner und kleiner und verglomm schließlich ganz. Die zweite Kerze flackerte und sagte, ich heiße Glauben, aber ich fühle mich überflüssig. Die Menschen glauben an gar nichts mehr. Was macht es für einen Sinn, ob ich brenne oder nicht? Ein Luftzug wehte durch den Raum und die zweite Kerze verlosch. Leise Und sehr zaghaft meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort. Ich heiße Liebe. Mir fehlt die Kraft, weiter zu brennen. Egoismus beherrscht die Welt. Die Menschen sehen nur sich selbst und sie sind nicht bereit, einander glücklich zu machen. Und mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht. Da kam ein Kind ins Zimmer. Erstaunt schaute es die Kerzen an und sagte, warum brennt ihr denn nicht? Ihr sollt doch brennen und nicht aus sein. Betrübt ließ es den Blick über die drei verloschenen Kerzen schweifen. Da meldete sich die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte, sei nicht traurig, mein Kind. Solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen immer wieder anzünden. Ich heiße Hoffnung. Mit einem kleinen Stück Holz nahm das Kind Licht von dieser Kerze und erweckte Frieden und Glauben wieder zum Leben. Amen.